Samavayama, vollkommene Bemühung. Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt aus der Reihe Der edle achtfältige Pfad. Heute Samavayama, vollkommene Bemühung. Im Rahmen unserer Betrachtung des edlen achtfältigen Pfades, den der Buddha lehrte, befassen wir uns heute mit Samavayama, mit rechter Bemühung. Dieser Pfadabschnitt unterscheidet sich von anderen, zum Beispiel von rechter Rede oder rechten Handeln, dadurch, dass es sich um eine Querschnittsaufgabe handelt. Ähnlich wie Samasati, rechte Achtsamkeit, muss rechte Bemühung bei jedem anderen Pfadglied anwesend sein. Das heißt, wenn ich mich nicht um rechte Rede bemühe, dann kann ich keine rechte Rede pflegen. Wenn ich mich nicht um rechte Achtsamkeit bemühe, kann ich keine rechte Achtsamkeit pflegen. Wenn ich mich nicht um rechte Meditation bemühe, kann ich keine rechte Meditation üben und so weiter. Wenn wir nun die rechte Bemühung untersuchen, werde ich hierbei eine dreifache Untersuchung vornehmen, eine teleologische Analyse, eine methodologische Analyse und eine systemtheoretische Analyse. Aber keine Angst, es wird nicht so abstrakt wissenschaftlich, wie diese Ankündigung klingt. Diese drei Analysen besagen nur, dass sich das Bemühen zunächst unter dem Zielaspekt, griechisch teleos, untersuchen möchte, also unter dem Aspekt der Frage, welchem Ziel das Bemühen dienen soll. Die methodologische Untersuchung fragt, auf welche Art und Weise, also mit welchen Mitteln, dieses Ziel erreicht werden soll. Und die systemtheoretische Analyse fragt nach dem zugrunde liegenden Wissenschaftsmodell und der Art, wie dieses Modell angewendet werden soll. Es sind dabei A, die theologische, also einen Schöpfer unterstellende Methode, B, die Methode des Zufalls oder C, die Methode der sich selbst steuernden Entwicklung, der Evolution, denkbar. Zunächst also zur teleologischen Betrachtung, zur Frage, was ist das Ziel meines Bemühens? Wenn man hier am Ort eine Umfrage machen würde, welches Ziel starke Bemühungen rechtfertigt, was also unsere wichtigsten Ziele sind, so bin ich überzeugt, dass die Spitzenreiter wären Reichtum, attraktive Sexpartner, Gesundheit und Glück. Welche Reihenfolge dabei herauskäme, ist sicher unterschiedlich, aber das sind die wichtigsten Aspekte menschlichen Strebens. So glaube ich jedenfalls aufgrund meiner Beobachtung. Und ich denke, jeder und jede von uns ist irgendwann schon einmal jedem dieser Ziele nachgerannt. Dennoch sitzen wir heute hier. Irgendetwas scheint mit diesen Zielen nicht zu stimmen. Vielleicht glaubt der ein oder die andere von euch allerdings auch, Meditation und Buddhismus würde gesund, reich, sexy und oder glücklich machen. Das ist aber nicht das eigentliche Ziel des Buddhismus. Die zentrale Frage, die sich der Buddha stellt, war die Frage, warum strebe ich, der ich vergänglich bin, das Vergängliche an? Wäre es nicht weiser, das Unvergängliche anzustreben? Ich denke, wir haben uns diese Frage nie in dieser Art bewusst gestellt, aber dennoch, sie hat so etwas wie eine revolutionäre Sprengkraft. Sie stellt nämlich alle diese relativen Ziele, also Reichtum, Sex, Gesundheit, Glück, in Frage. Denn alle diese Ziele sind Streben nach Vergänglichen. Wenn wir uns für arm halten, dann streben wir nach Reichtum, obwohl wir alles andere als arm sind. Nehmen wir nur den erfolgreichsten Menschen, den wir mit Gelnhausen, unserem Ort hier, verbinden, Barbarossa. Als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation war er nicht nur einer der mächtigsten, sondern auch einer der reichsten Menschen der Welt. Aber geht einmal dort runter in seine Kaiserpfalz. Keine Zentralheizung, kein Glasfenster, kein fließendes Wasser, kein Strom. Dieser reiche Kaiser musste im Winter in seiner Pfalz sitzen, die Fenster notdürftig mit Stoff verhängt oder mit Fensterläden verschlossen, durch deren Ritzen es eisig zog, während der Kamin voll eingeheizt wurde, so dass man von vorne fast gebraten wurde, während man an dem Fenster zugewandten Rücken vor Kälte mit den Zähnen klapperte. Beleuchtet war das Ganze durch rußende, krebserzeugende Lampen und dazu genoss man viel zu fettes Essen, das den eben erwähnten Krebs dadurch verhinderte, dass man schon vorher an Herz- und Kreislaufleiden starb. Und selbst der Wein konnte nicht einmal mit dem heutigen 3-Euro-Wein von Aldi konkurrieren. Also wir sind verdammt reich, verglichen selbst mit den mittelalterlichen Fürsten. Da hat es heute jeder Hartz-IV-Empfänger objektiv besser. Wir sind also nicht arm, aber wir halten uns für arm. Und wenn wir nur noch reicher wären, sagen wir 1 Million Euro hätten, dazu ein großes Eigenheim, Auto und eine Motorjacht. Wir würden uns Sorgen machen um unseren Besitz, um die Folgekosten, um die Geldanlage in diesen unsicheren Zeiten, in denen nicht einmal die Zukunft des Euro und das Rating Deutschlands sicher sind. Ganz anders einer der glücklichsten Menschen, ein Grieche. Ja, es gab ja einmal die glücklichen Griechen. Als Alexander der Große den Philosophen Diogenes, der in einer leeren Tonne hauste, besuchte, und ihn fragte, ob er vielleicht irgendetwas für ihn tun könne, ihm irgendeinen Wunsch erfüllen könne, antwortete Diogenes dem damals mächtigsten Mann Europas. Ja, Alexander, geh doch bitte einen Schritt nach links, du verdeckst mir sonst die Sonne. Welch andere Sorgen sollte Diogenes auch haben? Er hatte Besitz und Eigentum transzendiert. Denn Reichtum ist vergänglich. Warum sollten wir also danach streben? Ebenso vergänglich sind attraktive Sexpartner. Stellst du dir nur einmal den 50 Jahre älter vor? Oder man musste sich immer hecheln, strampeln, im Hamsterrad stellen, um neue Partner oder Partnerinnen aufzureißen, wie der olle Berlusconi, um dann doch mit 75 noch keinen Schritt weitergekommen zu sein im Leben als 50 Jahre zuvor. Armer Kerl. Glück ist ebenso vergänglich und dies gehört zu dem, was der Buddha die 8 weltlichen Winde nennt. Glück und Unglück, Ruhm und Schande, Gewinn und Verlust, Lob und Tadel. Jedes dieser 4 Paare existiert nur durch seinen Gegenpart und durch den Wechsel mit diesem. Damit sind die 8 weltlichen Winde letztendlich ein Nullsummenspiel. Und Engagement in einem Nullsummenspiel ist vergeudete Bemühung, ist das Gegenteil von rechter Bemühung, ist Bemühung um das Vergängliche. Demgegenüber stellt der Buddha die Bemühung um das Unvergängliche. Was aber ist das Unvergängliche? Nun, es ist das Nibbana, auf Sanskrit Nirvana, das Reich des Nichtwähnens, das Reich jenseits des Wahnes, jenseits des Bedünkten. Es ist das Weil in Akzeptanz der Tatsache, dass die weltliche Samsara ist, dass alles weltliche Samsara ist, vergänglich, Dukkha, unvollkommen. Dass es da Vergänglichkeit gibt, dass da nichts und niemand, auch ich selbst, nicht einen festen Wesenskern habe. Und es ist die Überzeugung, dass das erkennbar ist. Das Erkennen ist gekennzeichnet von Weisheit und von Mitgefühl. Mit allem, die sich im Weltlichen abmühen, in unrechter Bemühung abmühen. Es gibt das Weilen in der Weisheit des Gleichmutes, in der Weisheit, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, in ihrer Bedingtheit, damit in ihrer Veränderlichkeit und damit in ihrer Wesenskernlosigkeit. Und dann, wenn du diese Leerheit von allem selbst erkannt und akzeptiert hast, dann kannst du auch nichts verlieren, weil es da keinen Kern von Ich mehr gibt, der an irgendetwas klammern muss. Und das ist erreichbar durch den edlen achtfältigen Pfad, durch den noblen dreifachen Pfad aus Shila, Ethik, Samadhi, Meditation und Pranya, Weisheit, höchste Weisheit, Bahnlosigkeit, Nirvana. Soweit also zur teleologischen Betrachtung, nunmehr zur methodologischen Betrachtung, zur Betrachtung der Art und Weise, wie diese Bemühung sein muss. Wenn wir Samavayama mit rechter Bemühung übersetzen, dann ist das das Gegenteil von einer unrechten Bemühung. Unrecht, nicht richtig, falsch ist jede Art von Bemühung, die nicht zielführend ist, die zu schwach ist, das Ziel zu erreichen. Das wäre, wenn wir Samavayama als rechte Bemühung bezeichnen. Wir können Samavayama aber auch mit vollkommener Bemühung übersetzen. Auch hier wird unser Blick schärfer, wenn wir uns das Gegenteil der vollkommenen Bemühung ansehen. Das wäre dann eine unvollkommene Bemühung. Eine halbherzige Bemühung. Eine Bemühung ist dann halbherzig, wenn wir nur mit halbem Herzen dabei sind. Wenn ein Teil von uns Richtung Erleuchtung möchte, ein anderer Teil von uns aber Reichtum anstrebt, dann finden wir auch noch Sex gut, leckeres Essen, Reisen und beruflichen Erfolg. Ach so, ja, und eine Familie wollen wir vielleicht auch noch gründen. Dann kann unsere Bemühung nur halbherzig sein. Was aber ist das Gegenteil von Halbherzigkeit? Den Begriff von Ganzherzigkeit gibt es ja nicht. Nun, das Gegenteil von Halbherzigkeit ist Integration. Wenn wir alle unsere Kräfte integrieren, in eine Richtung ausrichten, diesem Ziel alles unterordnen, dann ist jedes Ziel erreichbar. Paradoxerweise fällt mir dazu als Beispiel Adolf Hitler ein und eine berühmte Redesequenz von ihm. Hitler sagte, er redete, er schrie, wie das da so seine Art war, im Jahr 1932. Ich habe mir ein Ziel gesetzt und das ist, diese 33 Parteien aus Deutschland hinwegzufegen. Das nenne ich integriertes Bemühen. Es ist zwar teleologisch völlig verfehlt, aber methodologisch äußerst interessant. Wenn man sich ein Ziel setzt, alle Kräfte auf dieses eine Ziel ausrichtet, dem alles andere unterordnet, dann ist es selbst einem noch so armseligen Wicht, wie es dieser Gröfatz war, unmöglich, es nicht zu erreichen. Es ist ihm möglich, Ungeheure zu erreichen. Und das ist von der Methode her richtig. Integration und Ausrichtung aller Kräfte auf das wichtigste Ziel. In dieser Hinsicht sind Hitler und der Buddha einander sehr ähnlich. Beide waren in der Lage, durch vollständige Integration aller ihrer Kräfte höchste Ziele zu erreichen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Prophezeiung, die der Seher Asita unmittelbar nach der Geburt des späteren Buddha gegenüber dessen Vater, dem Raja Suddhodana, machte. Dieser Sohn werde entweder ein großer Weltenherrscher oder aber ein Weiser werden, dessen Lehre noch in 1000 Jahren von den Menschen verehrt würde. Glücklicherweise hat sich Siddhartha, der Name bedeutet übrigens so etwas Ähnliches wie Siegfried, nicht für den Weltenherrscher entschieden. Der Buddha erläutert aber übrigens auch, wie man methodische Richtigkeit und teleologische Richtigkeit optimal miteinander verbindet. Nämlich durch die vier rechten Bemühungen. Eine Darlegung, die ebenso einfach wie genial ist und die man gar nicht oft genug wiederholen kann. Erstens, die positiven Geisteszustände, die bereits entstanden sind, zu hegen und zu pflegen, auf dass sie sich voll entfalten. Zweitens, die positiven Geisteszustände, die noch nicht entstanden sind, für diese die Bedingungen schaffen, dass sie entstehen können. Drittens, die negativen Geisteszustände, die noch nicht entstanden sind, nicht entstehen zu lassen, indem man die Bedingungen meidet, die sie entstehen lassen könnten. Und viertens, die negativen Geisteszustände, die bereits entstanden sind, bekämpfen, indem man Bedingungen schafft, die zu ihrem Schwinden führen. So genial einfach kann das spirituelle Leben sein. Und nachdem wir nun die Verbindung von teleologischer und methodischer Analyse dank des Buddha verstanden haben, wir müssen sie halt nur noch in die Praxis umsetzen, dann kommen wir abschließend dazu, eine systemtheoretische Betrachtung anzuschließen, wie sie Sangharakshita dargelegt hat. Letztendlich geht es dabei um die Frage Schöpfung oder Zufall. Und Sangharakshita sieht diese Frage als falsch gestellt an. Denn wenn die Antwort Schöpfung wäre, dann käme da gleich wieder die Frage nach dem Schöpfer. Und da diese eine Spekulation ist, die zwangsläufig in Widerspruch zu anderen ähnlich gelagerten Spekulationen steht, ist der Keim zum Religionskrieg gelegt. Das Erklärungsmodell des Zufalls ist allerdings mindestens genauso wenig zufriedenstellend. Stattdessen hilft es uns, einfach dem Buddha zu folgen, der von uns verlangt, zu sehen, wie die Dinge sind. Und so kann eine Betrachtung unterschiedlicher Teilbereiche uns zeigen, dass es offensichtlich eine natürliche Kraft gibt, die in der Lage ist, dass sich Bestehendes zu Strukturen höherer Komplexität organisiert. Das gilt auf der Ebene der Physik. So hat sich das Universum nach dem Urknall, als nur ein Chaos instabiler Radionuklide existierte, zum Kosmos zur höchstmöglichen Ordnung organisiert. Die Radionuklide zerfielen so lange, bis stabile Elemente entstanden. Diese entwickelten Gravitation, sodass nach und nach Himmelskörper entstanden, schließlich unsere heutigen gigantischen, gut organisierter Kosmos. Aus Radionukliden wurden Atome, aus Atomen Moleküle. Es gab chemische Reaktionen, genauso auf der Ebene der Biologie. Der Bereich der organischen Chemie emanzipierte sich aus dem Bereich des Anorganischen ins Organische. So entstanden Aminosäuren, Mikroben, Bakterien, Einzeller, einfache Organismen, Pflanzen und Tiere. Und genauso sprechen einzelne Wissenschaftsdisziplinen von der Evolution der Psyche, der evolutorischen Ökonomik, von der Evolution des Geistes, der Evolution der Meme, der soziokulturellen Evolution oder der technologischen Evolution. Diese Überlegungen beruhen alle auf dem Gedanken oder auf der Beobachtung, dass sich das Bestehende zu Strukturen höherer Komplexität organisiert. Hier interessiert uns die spirituelle Evolution. Das lateinische Wort Anima steht für Atem, Leben, Lebenshauch und Seele. Und wenn man im Wörterbuch dann unter Atem, Lebenshauch und Seele nachschaut, findet man das Wort Spiritus. Spirituell ist also alles das, was mit atmenden, lebendigen oder beseelten Wesen zu tun hat. Und das ist ein Oberbegriff für alles, was mit der spirituellen Entwicklung zu tun hat. Und wenn wir dort eine Reihenfolge für Höherentwicklung machen wollen, so findet sich das Tier auf der untersten von drei Stufen. Es ist völlig dem Reizreaktionsschema unterworfen. Der Mensch ist auch diesem Schema unterworfen, dem Reizreaktionsschema. Aber er muss nicht zwangsweise reagieren. Er kann auch aktiv handeln, aufgrund seiner intellektuellen Kapazität. Damit wird er zum Homo sapiens, zum sogenannten weisen Menschen. Realiter handelt der Mensch zwar mitunter kreativ, meist jedoch reaktiv. Damit ist es also mit der Weisheit des Homo sapiens noch nicht allzu weit her. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich darin zu üben, immer öfter kreativ zu handeln. Der Weg dahin sind die vier rechten Bemühungen in Verbindung mit rechter Achtsamkeit, also die beiden Querschnittsqualifikationen des achtfältigen Pfades. Sangharakshita bezeichnet den Pfad der Evolution bis zum Menschen als die niedere Evolution, die vom Menschen zur nächsthöheren Evolutionsstufe zum Buddha als höhere Evolution. Stellen wir uns ein Schema vor. Ein Pfeil, der von links unten nach rechts oben geht, unterteilt in vier Abschnitte A, B, C, D. Die Punkte, wo die beiden Abschnitte aneinander stoßen, heißen dann 1, 2, 3. Der mit 2 bezeichnete Mittelpunkt des Pfeiles steht für das seiner selbst gewahre, bewusste menschliche Individuum. Der Abschnitt vom Nullpunkt der Linie bis zum Punkt 2 stellt dann die niedere. Der Abschnitt von Punkt 2 an aufwärts die höhere Evolution da, sagt Bhante, Sangharakshita, der Gründer der buddhistischen Gemeinschaft Triratna. Der Nullpunkt ist also der Anfang des Pfeils, er stellt den Beginn der Evolution dar. Am Punkt 1 tritt rudimentäres, menschliches Bewusstsein auf. Das ist also der Punkt, an dem das Tier zum Menschen wird, der Schritt vom Menschenaffen zum Affenmenschen, wie ihn die Biologen nennen. Der untere Abschnitt A stellt also die gesamte Evolution vom Anbeginn bis zum Auftritt des Menschen dar. Im Abschnitt B haben wir dann die ganze menschliche Entwicklung vom grunzenden Affenmenschen in der Savanne über die Troglodyten bis hin zu den allermeisten unserer Zeitgenossen. Danach kommt der Abschnitt C von Punkt 2 an, den Sangharakshita als ultrahumanen Abschnitt bezeichnet. Hier finden wir Kunst, Wissenschaft, Kultur, Religion. Der Punkt 3 ist dann ein ganz entscheidender Punkt. Hier entsteht transzendentes Gewahrsein, Erkennen der Realität, Sehen, wie die Dinge wirklich sind. Das ist der entscheidende spirituelle Wandelpunkt. Es ist der Punkt, den das Theravada als Stromeintritt bezeichnet. Das Mahayana als Aufsteigen des Bodhicitta. und der westliche Buddhismus als Point of No Return. Es ist der Punkt, den wir bei dem Spiralpfad als Yadabuddha Jnana Dasana bezeichnen, als Schau und Erkenntnis der Dinge, wie sie wirklich sind. Und ganz am oberen Ende des Pfeils, gewissermaßen an der Pfeilspitze, da befindet sich Buddhaschaft. Der achtfache Pfad beginnt gewissermaßen bei Punkt 2. Beginn der höheren Evolution. Hier üben wir rechtes Bemühen. Den ersten Teil, also in Abschnitt C, könnten wir auch weltlichen oder samsarischen Teil des achtfachen Pfades bezeichnen. Bei Punkt 3 beginnt dann der transzendente Teil dieses Pfades. Hier wird rechte Bemühung zu vollkommener Bemühung. Dabei muss man aber feststellen, dass sich die niedere Evolution, die Abschnitte A und B, von der höheren, den Abschnitten C und D, in einem ganz entscheidenden Punkt unterscheiden. Die niedere Evolution, das ist ein kollektiver Prozess. Hier entwickelt sich eine ganze Spezies. Die höhere Evolution hingegen ist ein individueller Prozess, kein Automatismus. Diese Abschnitte der Evolution funktioniert nicht ohne unser Dazutun. Hier müssen wir selbstverantwortlich handeln. Hier müssen wir uns bemühen. Und eben darum ist Samavayama, rechtes Bemühen, ein Pfadglied des achtfältigen Pfades.